Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Kreislaufwirtschaft. Wir heißen euch, wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir, das sind die wunderbare Julia Hobum. Hallo Julia.
Und der Tom Wilfer. Hallo Tom, Chefredakteur beim Euvid. Und Julia ist, ich stelle mich heute mal selbst vor, stellvertretende Vorstandssprecherin bei der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Geschäftsführerin bei GAS Batterien. Aber ich sitze ja als DGAW.
Genau, apropos DGAW, gab es da nicht irgendwie eine spannende Veranstaltung? Jetzt noch demnächst?
Also ja, absolut. Und zwar den DGAW Wissenschaftskongress am 13. und 14. März in Kassel. Und ich kann nur allen Doktoranden, Masteranden da draußen sagen, meldet euch an. Das ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung zum Netzwerken, die Ergebnisse vorzustellen, die man schon produziert hat und auch zu diskutieren. Man kann auch Preise gewinnen. Also ich war da früher immer. Ich fand es total klasse. Da haben sich auch tolle Freundschaften gebildet, von denen ich heute noch zehre. Ich habe ja nicht so viele Freunde. deswegen, also 13.14.3. in Kassel und einfach mal auf unserer DGAW-Seite schauen und sich bewerben, sich anmelden, hinfahren und Spaß haben und vor allen Dingen die Abendveranstaltung mitnehmen. Das ist sowieso mal das Allerbeste.
Das klingt richtig gut. Richtig gut.
Warst du schon mal da?
Ich war noch nicht da, aber vielleicht wird es ja mal Zeit, ne?
Ja, ganz dringend sogar, mein lieber Tom, weil das ist, ne?
Aber ich bin ja, nicht, ich bin ja kein Wissenschaftler, leider.
Aber da sitzen die Chefs von morgen, mein lieber Freund. Ne?
Wir bei,
ausbauen?
Genau. Wir bei Euvid, wir haben leider keine Vorstellung. Vorstellung schon, aber Veranstaltung gibt es von Euvid noch nicht. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Aber was, wir haben eine Reihe spannender Themen wieder mal in den letzten Wochen in der Berichterstattung
Krass
gehabt.
Krasse Überleitung.
Habe ich lange vorgeübt.
You made my day und heute ist Montag.
You did it again.
Again and again. Und ja, ich war am Samstag, ich muss es kurz erzählen, weil du gerade, ich muss gerade an Britney Spears denken, ich war am Samstag auf einer Kopfhörerparty. Das ist das Allerwitzigste ever gewesen. Also du hast drei Sender, jeder kriegt einen Kopfhörer auf, drei Sender und die Kopfhörer leuchten dann halt je nachdem, welchen Sender du hörst. Und du hörst halt, wenn du die Kopfhörer abnimmst, hörst du halt das Gegröle der Menschen und jeder hört halt seine Musik. Ich fand's so witzig. Ich habe das so gefeiert. Und ich gehe da wieder hin. Zum Hafengeburtstag in Hamburg im Mai, 9. Mai, ist wieder Kopfhörerparty. Bin ich definitiv dabei. Hast du das schon mal gemacht?
Das klingt aber auch wirklich ein bisschen strange. Also
ein bisschen nerdig. Ich dachte auch, wir halten es nur eine Stunde aus. Wir sind dann aber wirklich lange geblieben, bis einer von uns aus der Runde so dermaßen viel Bier vernichtet hat, dass wir gehen mussten. Aber wirklich, ich kann nur sagen,
Holger muss nach Hause, hieß es dann.
Wer? Holger?
Thorsten, Holger. Irgendeiner.
Spielst du jetzt auf einen bekannten
Nein.
Holger?
Nein.
Okay, dann gehen wir vielleicht aber mal auf den massiven Mangel an recyceltem Kunststoff, dass er irgendwie eigentlich auch schon ein bisschen abzusehen war. Also das ist jetzt eigentlich mit Ansage. Wir haben, um die ganzen Quoten und die ganzen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, viel zu wenig recycelten Kunststoff auf dem Markt. Und da ist jetzt der eine oder andere mal ganz kurz in die Diskussion gegangen und hat gesagt, Mensch, wir haben die Versorgungslücke in Deutschland und auch in Europa von knapp 30%. Was können wir tun? Und man geht jetzt dazu über zu sagen, wir wollen jetzt auch Produktionsabfälle und eben auch Kunststoffabfälle aus anderen Bereichen mit dazu holen, damit wir eben auch diese Versorgungslücke schließen können.
Sehr schön, jetzt hast du gleich zwei Geschichten miteinander vermischt.
Ja, gut, ne? Richtig gut.
Ich habe sie extra so in der Reihenfolge gemacht und du hast gleich den Ball aufgenommen. Also genau, diese Versorgungslücke, da gibt es eine
Du musst das jetzt nicht nochmal wiederholen, ne?
Aber ich dachte, ich ordne es noch ein bisschen ein. Wir haben ja auch noch ein paar Minuten Zeit. Wir haben ja gerade erst angefangen, es eilt ja nicht.
Ich danke dir sehr dafür. Wusstest du eigentlich schon, dass du immer grauer auf dem Kopf wirst?
Ja, und vor allen Dingen auch im vorne, hier so im Gesicht nennt man das, glaube ich.
Genau, ja, auf dem Kopf, also auch so, also vorm, so im Gesicht.
Genau.
Das war jetzt keine Anspielung.
Du siehst auch ganz hervorragend aus, liebe Julia.
Ey, ich war beim Friseur, sei mal schön schön.
Das habe ich sofort erkannt, klar.
Klar. So, aber du darfst das dann natürlich gerne nochmal einordnen.
Genau. Danke dir. Da gibt es eine Studie von der von den Marktforschern von Conversio. Die beschäftigen sich ja ganz oft mit den Kunststoffrecycling-Geschichten und die haben festgestellt, dass bis 2030 in Deutschland fast 3 Millionen Tonnen recycelter Kunststoff benötigt werden, um die verschiedenen gesetzlichen Vorgaben zum Rezyklateinsatz zu erfüllen. Und sie gehen davon aus, dass wenn sich nichts ändert an Investitionsvorhaben in Recyclinganlagen, dass da mindestens 860.000 Tonnen fehlen könnten. Also wie Julia schon sagte, 30%.
Oh, danke. Ich möchte auch gerne nochmal an dieser Stelle, Tom, entschuldige, dass ich dich unterbreche, nochmal, weil wir haben das Thema wirklich jetzt schon sehr, sehr lange, auch immer wieder in unserem Podcast, auf die Januarfolge von 2023 verweisen. Das war bvseb.de und da ging es gerade eben auch um diese Diskussion mechanisches Recycling, chemisches Recycling, warum beides gut ist, wie man beides ergänzen kann und wir kamen da auch zu einem Konsens. Ich will nur nochmal drauf verweisen, weil das war wirklich, also es ist wirklich schon lange, lange, lange in der Diskussion.
Genau, man schlägt halt vor oder man sagt, selbst unter optimistischen Annahmen mit erheblichen Investitionen sowohl in mechanisches als auch chemisches Recycling könnte die Lücke reduziert werden, aber bleibt dann immerhin noch eine Lücke von über 300.000 Tonnen übrig. Und für Europa, das heißt EU27 zuzüglich Norwegen, Schweiz und Großbritannien, erwartet man sogar eine Versorgungslücke an Rezyklaten von bis zu 3,5 Millionen Tonnen. Genau, also da hat sich schon der eine oder andere dazu geäußert und gesagt, Lücke wird immer größer, Investitionen reichen nicht in Sortier- und Recyclinganlagen. Da gibt es wohl noch einiges zu tun. Und wo hat man jetzt eine Aufweichung gefordert der Rezyklatziele, wie du es schon angesprochen hast?
Du willst jetzt aufs nächste Thema gehen, ne?
Genau.
EU-Altautoverordnung.
Genau. Dann führe ich das
nicht aus. Ja, warte mal, ich wusste jetzt nicht genau, ob ich darf oder ob du
klar.
Das. Nein, mach ruhig mal. Mach. Ich daddel nebenher so ein bisschen Candy Crush. War ein Scherz.
Viel Erfolg. Also, die ist ja eine Diskussion nach der Neuwahl des EU-Parlaments und der Neubesetzung der EU-Kommission ist das jetzt wieder ins Laufen gekommen. Das Verfahren, das war ja bei der alten oder im alten Parlament und der alten Legislaturperiode dann quasi erstmal zum Stoppen gekommen. Und da gibt es jetzt einen ersten Entwurf aus dem EU-Parlament, wo man im Gegensatz zu dem Kommissionsvorschlag eine Abschwächung der Ziele für den Einsatz von Recyclingmaterialien in Fahrzeugen vorschlägt und auch vorschlägt, dass auch Material aus Produktionsabfällen da angerechnet werden sollte.
Und eben halt auch den Mindestrezyklatgehalt, also den Einsatz von rezyklierten Kunststoffen von 25 auf 20% zu senken, also um 5 Prozentpunkte runter. Jo.
Also weniger Ambitionen.
Naja, oder vielleicht realistischer.
Okay.
genau, vielleicht realistischer. Was auch realistischer erscheinen lässt, ist der Einweg-Kunststofffonds. Jetzt habe ich das Wort endlich gelernt. Und wobei ich finde ja auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz finde ich auch wahnsinnig super. Gut. Aber wir sind jetzt beim Einweg-Kunststofffonds. Und hier möchte ich gerne einen Aufruf machen. Und zwar, dass sich alle einzahlungspflichtigen Unternehmen bitte registrieren beim Umweltbundesamt. Bisher sind es so 56.000, nur 3.800 von 56.000. Also da ist noch Luft nach oben. Alle, die das jetzt hören, bitte registrieren Sie sich beim Einweg-Kunststofffonds.
Genau, da geht es ja darum, dass der Fonds Sonderabgaben quasi verwaltet von Herstellern bestimmter Einwegkunststoffe wie Becher, Snackverpackung und Feuchttücher. Und damit sollen halt die Kosten der Kommunen für die Beseitigung des Litterings quasi gesenkt werden beziehungsweise dadurch getragen werden. Und da gab es Anfang des Jahres Berichte, dass sich halt, wie gesagt, bisher nur sehr wenige von den doch geschätzt über 50.000 Unternehmen da registriert haben. Genau, also da ist noch Luft nach oben.
Luft nach oben ist übrigens eigentlich eine Superleitung zum zweiten Teil.
Das stimmt natürlich.
Unserer heutigen Folge. Und ich bin so total begeistert von unserem Gast in der zweiten Hälfte. Das hat aber nicht nur persönliche, private Gründe, sondern das Thema ist halt auch einfach mega gut. Phänomenal.
Total spannend.
Und ich meine das wirklich sehr ernst. Das ist sogar so cool, dass ich es sogar meiner Oma schon geschickt habe.
Vorab schon.
Ja.
Treue Hörerin kriegt es vorab.
Genau, hat es ausnahmsweise vorab bekommen, weil meine Oma ist schon 97. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ist schon 97 und da ist dann Zeit rar gesehen.
Absolut.
Und lass uns aber mal jetzt neben meiner Oma auch wirklich nochmal kurz auch alle grüßen. Also ja. Bernhard Schodrowski, und an der Stelle geht wählen, ihr Lieben. Wählen gehen. Bernhard Schodrowski kennen alle noch. Sie ist jetzt für die CDU in Spandau. Aber an dieser Stelle geht bitte wählen. Tom, hast du schon gewählt? Ich habe Briefwahl gemacht.
Nee, ich gehe gerne ins Wahllokal am Sonntag.
Heute im MoMA waren auch nochmal Hinweise, was man nicht tun darf, wenn man wählen geht. Also du darfst kein T-Shirt mit Volt oder sowas drauf stehen haben. Also, und du darfst auch kein Foto von deinem Wahlzettel machen. Und auch keine Fragezeichen draufschreiben. Malen.
Dumm drauf malen auch nicht.
Dann darfst du alles nicht.
Kann ich auch gar nicht.
Genau, ganz liebe Grüße an Axel Subklef und für die unglaublich guten Überleitungen, die wir in dieser Folge mal wieder geschafft haben. Liebe Grüße an Steffi Bütike.
Grüße gehen raus, genau.
Jo. Und an alle anderen natürlich auch. Gut.
Apropos Überleitung. Achtung. Jetzt Grüße kommt. Rausgeschickt hat auch Anfang des Jahres das Bundesverfassungsgericht. Und zwar nicht so nette Grüße an McDonald's, aber nette Grüße an die Stadt Tübingen. Und zwar haben sie die Verpackungssteuer, die kommunale Verpackungssteuer in Tübingen für rechtmäßig erklärt. Das hat den einen oder anderen überrascht, aber so ist es halt. Julia sucht noch, ich erzähle nochmal.
Ich bin total verwirrt. Ich finde, aber es ist richtig. Ja, stimmt.
Und das führt aber dazu, dass jetzt viele.
Das ist aber so blöd auf meinem. Ja, aber entschuldige, es ist so blöd auf meinem Zettel.
Ja, es ist immer mit diesen Ausdrucken. Aber jedenfalls, da gibt es jetzt einiges an Diskussionen in vielen Kommunen, ob man jetzt nicht dem Vorbild Tübingens folgen möchte und ebenfalls so gesonderte Verpackungssteuern einfügt. Das passt ja auch zum Einweg-Kunststofffonds, ist immer wieder eine weitere Maßnahme, das Littering zu reduzieren. Einige Kommunen sind aber auch durchaus skeptisch, weil es könnte ja dann quasi in jeder Stadt, in jeder Kommune unter Umständen andere Regelungen. Und deswegen hofft man eher auf eine bundesweite Lösung.
Aber Lemke hält das nicht für durchsetzbar. Im Moment ist ja, um ehrlich zu sein, im Moment ist ja sowieso, glaube ich, alles so ein bisschen schwierig. Gut. Uwe Feige war im Interview zu den VKU-Forderungen an die künftige Bundesregierung. Und auch hier, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber auch eine ganz tolle Folge mit Uwe Feige. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und immer wenn ich an meinen Tod denke, denke ich auch ein bisschen an Uwe Feige. Hat aber nur was mit dem Krematorium zu tun, was im Kommunalen unterwegs ist. Nein, auch hier nochmal ganz liebe Grüße an Uwe Feige. Das war richtig cool. Und was ich ja am allerbesten finde, und du weißt, Tom, das liegt natürlich auch ein bisschen in der Natur der Julia, ist, dass er die geteilte Produktverantwortung bei Elektro-Altgeräten abschaffen möchte. Also hier auch die Hersteller für Sammlungsleistungen der Kommunen mehr zur Kasse bitten will. Halte ich für total sinnig. Damit man eben dann auch Theken, Brandschutz und entsprechend ausbauen kann und dann eben auch weiter belasten kann.
Also da mache ich auch gerne nochmal Werbung für unsere Publikation. Das Interview war wirklich sehr spannend. Ging, wie gesagt, um die Forderungen der kommunalen Abfallwirtschaft zur Bundestagswahl. Und neben dem, was du jetzt eben schon gesagt hast, zur geteilten Produktverantwortung, waren auch ein paar sehr prägnante Aussagen über die wachsende Konzentration in der Entsorgungsbranche und was das mit sich bringt, wie man aber auch mit den Steigerungen der CO2-Abgabe in der Müllverbrennung umgeht und warum das vielleicht hier und da nicht so gut läuft. Auch eine Klage über zu niedrige Löhne in der Privatwirtschaft fand ich auch sehr interessant. Und auch ein Vorschlag vom VKU, durchaus mal über eine Nachsortierung von Restabfällen nachzudenken, statt Getrennsammlungen. Also da gibt es dann sicherlich auch einige großstädtische Gebiete,
genau,
wo das die Wohnbebauung nicht zulässt, beziehungsweise wo auch die Bereitschaft zur Mülltrennung nicht so hoch ist. Und da sollte man nach Ansicht des VKU doch durchaus mal drüber nachdenken, ob man in solchen Ausnahmefällen nicht lieber den Restabfall nachsortiert, statt zu also unterschiedliche Tonnen aufzustellen. Uwe Feige sagte in dem Interview, gibt es Gebiete, da unterscheiden sich die Tonnen, also der Inhalt unterscheidet sich nicht, aber die Tonnen unterscheiden sich an der Deckelfarbe, aber am Ende ist das Gleiche drin.
Genau. Macht dann auch Sinn. Weil sonst, also, es ist halt so die Frage, wie man das dann umsetzt. Ich finde es spannend, aber wir müssen uns ja auch weiterentwickeln. Wir brauchen ja auch weiterhin Themen hier für den Podcast, ne?
Genau. Sicherlich ein sehr kontroverses Thema, aber ich meine, klar. Kann durchaus sicherlich Gegenden geben oder Stadtgebiete, wo das einfach nicht anders geht.
Also wenn ich mir das hier manchmal in Hamburg angucke, also jetzt klar, ne, bei Einfamilienhäusern ist da ganz sicher nicht so viel Potenzial, aber jetzt so bei wirklich dicht besiedelten Gebieten ist es vielleicht gar nicht so doof, da zu sagen, komm, wir machen eine mechanisch-biologische Abfallaufbereitung. Okay, aber das überlassen wir den Kommunalen und den Betreibern der Anlagen. Not our topic. Genau, spannend ist aber auch, Remondis, Tochter TSR und Papenburg haben ein Angebot für Salzgitter AG abgegeben und die Kritik von BVSE und IG Metall ließ nicht lang auf sich warten. Das Land Niedersachsen ist etwas zurückhaltend. Das Gebot von 18,50 Euro liegt hier um 18% über den vorherigen Börsenkurs. Es geht hier weiter. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie weit da jetzt tatsächlich der Stand ist. Müssen die jetzt eigentlich zustimmen?
Also ich glaube, da gibt es jetzt eine Diskussion intern. Also der Vorstand wollte das ja prüfen. Der Salzgitter AG müssen sie natürlich auch. Aber da ist ja dann auch eine gewisse Bereitschaft. Du sagst, es ist schon vom Land Niedersachsen nötig, weil die ja bisher einer der wichtigen Eigner sind. Und dann sicherlich auch da ein Wörtchen mitreden.
Genau.
Kritik kam vom BVSE, die waren an der Stelle
von
einer marktbeherrschenden Stellung. Nicht überraschend.
Betriebsrat IG Metall, genau. Das ist nicht überraschend.
Sehr gut. Also das ist ein Thema, was uns auch weiter beschäftigen wird oder die Branche beschäftigen wird, weil ja Salzgitter auch an Aurubis einen beträchtlichen Anteil hält und das natürlich dann auch einen Einfluss geben würde auf Aurubis durch TSR beziehungsweise Papenburg.
Hast du dir die Anlage schon mal angeguckt, Aurubis? Oder?
Hast du dir überhaupt schon mal was angeguckt? Ich war vor zig Jahren mal bei Aurubis in Lünen tatsächlich.
Mhm.
Das war sehr beeindruckend. Da lagen ja auch große E-Schrotthaufen, Leiterplatten zum Beispiel.
Genau. Aurubis hat uns ja so ein bisschen durch ein anderes Thema begleitet, ne? Wer erinnert sich dran? Tom, erinnerst du dich?
Ja.
Trinkst du immer noch ganz gerne Kaffee?
Ach so, du meinst wegen Kaffeebelt und.
Nein, genau, vor allen Dingen wegen Slitterings. Nee, das war ja hier wegen der Diebstähle. Aber Diebstähle. Aber wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, war das ja eher bei der Beprobung, dass man einen höheren Goldanteil, am Ende des Tages irgendwie eingebucht hatte, was dann halt aber gar nicht so war. Und der Metallgehalt, so richtig Metall rausgeholt worden ist, glaube ich, gar nicht.
Doch, es gab mehrere Fälle. Ich glaube, du hast recht, der größere Fall war der Betrug mit den, mit den Analysen, aber es gab auch Fälle physischen Diebstahls und das hat sich auch relativ schnell auf eine hohe Summe summiert.
Also gab es, aber ich glaube, dieser Betrug in der Beprobung war wesentlich größer.
Genau, das war einträglicher.
Einträglicher, genau. Interessant und vielleicht nicht weniger einträglich, vor allen Dingen für den Ruf, war das, was da, weißt du, worauf ich zu sprechen kommen möchte, waren die LKWs mit Abfällen, die aus Deutschland von Tschechien wieder zurückgeschickt worden sind.
Genau.
Da hat ein bekannter Unternehmer international, ist Abfallerzeuger, verbringt also auch die Abfälle nach Tschechien und hat eben dann auch, was waren das, Rotorblätter aus Windkraftanlagen und aus Flugzeugteilen mal nach Tschechien gebracht. Die sind dann angehalten worden, die sind notifizierungspflichtig. Es gab auch noch elektrische Komponenten wie Kabel und Leiterplatten, die mit dabei waren. Und die sind notifizierungspflichtig. Rot International hat das Ganze aber zurückgewiesen, hat gesagt, das war alles eigentlich zertifiziert, alles geprüft. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so schwierig und es ermittelt jetzt wohl dann auch die Staatsanwaltschaft.
Genau, und Roth sagt, das war das tschechische Unternehmen, was dafür verantwortlich war. Und du sagtest schon, die Behörden haben gesagt, das ist eigentlich notifizierungspflichtig, was ihr da über die Grenze geschickt habt. Das war es aber offenbar nicht. Die Dokumente haben das nicht hergegeben und deswegen gab es da durchaus einige Aufregung angeblich. Ermittelt wohl auch schon die Staatsanwaltschaft schön langsam. Genau, und du sagtest schon, Roth hat das zurückgewiesen. Sie entsorgen keine Abfälle illegal, war die Äußerung. Aber die Rückführung der LKW-Ladung sei erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Genau. Also auch ein interessanter Fall an der Stelle.
Nicht so schön, ne?
Ja.
Nicht so wirklich schön. Das muss man einfach mal. Was haben wir noch? Wir haben noch Sondermülltransporte auf der A71 in Thüringen, die sind gestoppt worden. Hast du das mit den, jetzt muss ich nochmal ganz kurz abschweifen, hast du das mit dem Zugunglück hier oben in Hamburg mitbekommen?
Oh ja, um Himmels Willen.
Wahnsinn, ne? Also das ist schon...
Ja, so als regelmäßiger Zugfahrer...
Ich gebe dir einen Hinweis. Klappt niemals den Tisch runter.
Ich arbeite leider sehr oft im
schlecht
Zug.
Das könnte schlecht für dich ausgehen, weil der Tisch sich in deinen Körper reinbohren könnte bei einem Aufprall. Und du dann, also nicht schön.
Also nicht, schön. Nicht mehr arbeiten auch, im Zug.
Nee. Genau. Also das war ja so doof, ne, weil das ja so sozusagen eine 180-Grad-Kurve war. Und am Scheitelpunkt dieser Kurve waren ja die Gleise. Und dieser LKW, der ja auch noch einen Anhänger hatte, ist da nicht schnell genug drüber gekommen. Also der ist sozusagen hängen geblieben. Der hätte noch rangieren müssen. Und dann gingen die Schranken runter und der ICE kam. Ja, braucht man nicht, ne? Gut, aber wir bleiben vielleicht mal auf der A71.
Genau.
In Thüringen.
Da kenne ich mich ganz gut aus, bin ich schon öfters.
Du kommst ja daher, glaube ich, ne?
Tatsache. Und das ist eine Autobahn, die führt durch den Thüringer Wald und da gibt es ganz viele Tunnel. Und ziemlich lange. Der eine ist, glaube ich, 7 Kilometer lang oder so. Jedenfalls darf man da nicht mit Gefahrguttransportern durchfahren, ist gesperrt und deswegen wurde besagter LKW dort auch gestoppt. Genau, und bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der LKW für die Beförderung gefährlicher Abfälle gar nicht geeignet war und auch die notwendige Erlaubnis dafür fehlte. Sogar die Kennzeichnung als Abfalltransport, also das A-Schild, das war handgemalt. Da haben wir auch ein Bild online, man da so ein Bild angebracht. Schön so ein A mit so einem Filzstift gemalt. Wurde gestoppt, wurde dann auf ein ordnungsgemäßes Fahrzeug umgeladen. Ermittlungen der Polizei gegen die Firma laufen. Der Fahrer musste, glaube ich, auch ein Bußgeld zahlen vor Ort.
Könntest du jetzt bitte mal ein Foto von mir machen? Ernsthaft, selbst gemalt?
Ja.
Warte, mach mal bitte ein Foto.
Warte kurz, jetzt muss ich jetzt hier ein Bild machen. Also.
Okay, jetzt dann gehen wir vielleicht. Hast du?
Ja, immer noch also, nicht, aber machen wir später.
Jetzt geht's nach Indonesien. Das finde ich echt unglaublich, wenn man sich überlegt, was wir hier in Europa tun und uns bemühen und. Ja, wir gucken nach Indonesien. Neue Müllberge im schmutzigsten Fluss der Welt. 270 Kilometer lange, also langen Wasserweg, also auf dem Wasserweg, Unmengen an Plastikresten. Das ist dieser Fluss Citarum auf der Hauptinsel in Java. Hauptinsel Java. Und what? Also, entschuldige bitte. Was machen die da?
Ja, so also, Abfallentsorgung, Sammlung, Trennung so, ne? Ist halt echt noch ein Thema.
Also oder da kann man noch ganz viel tun. Da kann man echt noch ganz, ganz, ganz viel tun. Und da verweise ich auch noch mal ganz kurz auf die Folge mit der Rethich.
Genau.
Die ja auch Exportinitiativen vorantreiben. Und also ganz ehrlich, Tom, lass uns nach Indonesien gehen.
Ja, was ich interessant finde, dass die Asiatische Entwicklungsbank da ja schon vor fast 20 Jahren hunderte Millionen Dollar für die Säuberung des Flusses bereitgestellt hatte und auch die Regierung des Landes in Jakarta, wo viel Geld investiert hat, aber vor allem starke Regenüberschwemmung und heftige Winde würden regelmäßig dafür sorgen, dass sich neue Müllberge ansammeln. So war es wohl so, auch im Januar.
Genau, und dann eben noch dazu, also wer ist verantwortlich? Textilfabriken und natürlich auch die Bürger und Bürgerinnen, die da wohnen, weil es natürlich wahrscheinlich einfach keine Abfallsammlung gibt, keine geordnete.
Genau, aber so, wenn man auf den Fluss halt angewiesen dann, ist, echt bitter.
Genau, ist ein bisschen blöd, ne? Also von daher, wir sind vielleicht nicht ganz so schlecht in Europa, Deutschland.
Genau, aber illegale Transporte auch nicht in Ordnung. Da ist mir bei der Geschichte übrigens aufgefallen, du hast schon gesagt, ich komme aus Thüringen. Und ich hätte bei dieser Autobahnpolizeigeschichte auch mal meinen Cousin anrufen können. Ich glaube, der arbeitet da bei der Autobahnpolizei.
Guck mal, was du für ein krasser Journalist bist. Ah nee, du bist ja Chefredakteur.
Genau, aber wir können ja auch einfach mal mit einem anderen Cousin sprechen. Vielleicht machen wir das ja in der im zweiten Teil der aktuellen Folge.
Und der hat auch noch... Ja, warte kurz, Tom. Der hat ja auch noch Geburtstag gehabt. Der hat sich an seinem Geburtstag Zeit genommen. Was denn?
Guter Typ. Wahnsinnig guter Typ. Also ich, das war eben zustimmend, also ich war begeistert.
Ich war auch begeistert. Also, vielleicht starten wir nicht in Indonesien, vielleicht gucken wir mal ein bisschen weiter und zwar hoch zu den Sternen. Aber das machen wir jetzt gleich in der zweiten Hälfte. Ich freue mich mega auf Sebastian Hesselbach.
Genau, unbedingt dranbleiben.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Februar-Ausgabe und ich freue mich heute ganz, ganz, ganz besonders über unseren Gast, denn er hat erstmal nicht nur ein super spannendes Thema mitgebracht, sondern es ist auch, und wir dürfen das glaube ich auch verraten, Sebi, es ist mein Cousin, der natürlich einen wissenschaftlich-ingenieurslastigen Werdegang eingeschlagen hat. Er ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter beim DLR und beschäftigt sich mit Weltraumschrott. Herzlich willkommen, Sebi, und Sebastian Hesselbach, dass du heute hier zu Gast bist.
Willkommen, danke, dass ich hier sein darf. Tatsächlich, du hast schon gesagt, wissenschaftlicher Mitarbeiter, das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe schon gesehen, ihr habt LinkedIn mich ein wenig versucht, etwas herauszufinden. Ich gebe zu, die Informationslage ist etwas dünn. Wer bin ich? Tatsächlich ist meine offizielle Jobbeschreibung Referent Weltraumlage, nennt sich das. Und ich bin nicht nur sozusagen beim DLR angestellt, sondern spezifisch bei der Raumfahrtagentur im DLR. Und jetzt wird es ein bisschen kurios und dort speziell bin ich am sogenannten Weltraumlagezentrum in Uedem am wunderschönen Niederrhein. Das nennt sich das GSEC, das German Space Situational Awareness Center. Das ist so ein bisschen schon durch die Medien gegeistert, vor allem im letzten Jahr. Das ist sozusagen das Weltraumlagezentrum, ist eine ressortgemeinschaftliche Einrichtung, die zusammen mit dem Weltraumkommando, also der Bundeswehr, zusammenarbeitet. Das heißt, hier teilt man sich ein wenig Infrastrukturen, Expertise. Und dort bin ich als Raumfahrtingenieur tatsächlich in der Vertiefung Weltraumschrott oder Weltraumrückstände, Weltraummüll, wie man es auch immer betiteln möchte. Ich glaube, beim Müll sind wir heute in diesem Talk ganz richtig. Und ich bin dort verantwortlich für die Katalogisierung von Weltraumschrott. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Aufgabe, was schwirrt eigentlich im All dort oben rum? Warum ist das eigentlich so gefährlich? Und dies wird als Grundlage dafür verwendet, um am Ende des Tages, da kommen wir heute noch dazu, unsere Infrastruktur dort oben im All zu schützen. Das ist im Prinzip mein Job. Das ist Katalog, sowohl zivil, national, das ist ein Auftrag, aber auch hier tatsächlich verantwortlich im europäischen Kontext. Das ist das EU-Programm und dort entsprechend auch der Leiter, wenn man so möchte, wenn es darum geht, im europäischen Kontext einen eigenen Objekt- und Bahndatenkatalog zu Weltraumschrott zu haben. Das ist so kurz, was ich eigentlich mache.
Super spannend. Also
Sozusagen.
ich freue mich auch, dass du dabei bist, Sebastian, weil bei uns ist das ja ab und zu schon mal Thema gewesen bei Euvit Recycling und Entsorgung und auch hier im Podcast, so alle paar Monate ploppt da mal eine Meldung auf, aber richtig ins Detail können wir da natürlich nicht gehen. Umso besser, dass du dabei bist und uns vielleicht mal einen gewissen Überblick geben kannst, was ist eigentlich Weltraumschrott, wie viel fällt da an oder was haben wir da an Mengen und was ist da eigentlich das Problem an der Stelle? Hol uns mal ab.
Ja, klar, gerne. Weltraumschrott. Also Weltraumschrott ist eigentlich alles sozusagen, was wir ins All gebracht haben und am Ende keine Funktion mehr hat. Also ein Satellit, der dort oben noch seine Mission erfüllt, das ist natürlich für uns noch kein Schrott, aber da kommen wir nachher auch dazu. Das kann irgendwann Schrott werden, das wird auch irgendwann Schrott. Und das ist heutzutage, das Thema Weltraumschrott ist so ein bisschen unsichtbar, weil man kann es nicht sehen. Das ist eine ganz große
Genau.
Problematik und deswegen ist das auch in der Gesellschaft gar nicht so präsent. Und deswegen ist vielen aber auch gar nicht bewusst, was das eigentlich für ein Problem ist. Und wir haben heutzutage die Situation, dass wir allein im erdnahen Orbit, da sprechen wir so bis zu Höhen von 2000 Kilometern, da reden wir schon über 20.000 Teilchen, Schrottteilchen. Und jetzt muss man ein wenig limitieren. Das ist nur das, was wir in der Lage sind, mit unseren Radaren und Teleskopen tatsächlich zu sehen. Da gibt es immer so eine magische Grenze, wo man so ungefähr sagt, so 10 Zentimeter Größe. Das ist so das, was wir sehen können. Es gibt tatsächlich Sensoren, die etwas kleinere Objekte sehen können. Aber das, ich sag mal so, das hält sich so ein bisschen in Grenzen, was die Anzahl dort tatsächlich angeht. Und es gibt aber auch Simulationen, die vor allem in der Wissenschaft natürlich angeschaut werden. Dort redet man eigentlich, wenn man runtergeht auf 1 Zentimeter Größe, da reden wir schon über 1 Million Teilchen. Und wenn man dann weiter runtergeht, das kann man so ein bisschen vergleichen, so Mikroplastik im Meer, das kann man eigentlich schon gar nicht mehr wahrnehmen, wir schon gar nicht mehr. Und da sprechen wir über Größenordnungen, Milliarden Teilchen. Da wissen wir nur in der Theorie tatsächlich, dass sie existieren, weil wir eben verschiedene Simulationen in diesem Bereich machen. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, wenn ein Objekt fragmentiert, also wenn es explodiert oder kleine Teilchen, kann man sich vorstellen, da entstehen auch immer kleinere Teilchen. Das kann man relativ gut simulieren. Das heißt, man hat eine ungefähre Vorstellung, was dort oben auch im Kleinteilbereich unterwegs ist. Und die größte Problematik ist eigentlich, wenn wir uns so ein 1 Zentimeter großes Teilchen angucken im Weltall, das fliegt dort im erdnahen Orbit mit 7,8 Kilometern pro Sekunde. Also von der Geschwindigkeit sind wir da relativ groß. Und die größte Problematik ist eigentlich, wenn dieses Teilchen irgendwo was trifft. Denn wenn man sich jetzt Relativgeschwindigkeit, wenn sie frontal aufeinander, dann reden wir ganz schnell über 14 Kilometern pro Sekunde. Und beim 1 Zentimeter großen Teilchen reden wir da von einer Energie, die eine kleine Handgranate hat. Und das ist im Kern eigentlich die Problematik, die wir dort oben haben, wenn es um immer mehr Schrott geht. Und ich habe es gerade schon gesagt, 1 Zentimeter können wir nicht sehen. Das ist also ein Riesenproblem. 10 Zentimeter können wir sehen. Wenn 1 Zentimeter schon eine Handgranate ist, kann man sich ungefähr vorstellen, was 10 Zentimeter
Ja.
dort oben anrichten können, wenn das irgendwo was trifft.
Das heißt also,
Das ist
das Problem ist
sozusagen, ja.
eigentlich, dass dieser, wenn dieser E-Schrott oder Schrott, wie auch immer man das jetzt dann betiteln möchte, guck mal, wir könnten damit unsere Sammelquote auf der Erde vielleicht von 28% auf die 65 hochziehen. Aber jetzt sagen wir, wir haben ja oben ja Satelliten nun mal. Jetzt nicht nur Elon Musk, sondern andere haben da ja auch noch ein paar Satelliten rumfliegen, die wir auch dringend brauchen. Die brauchen wir für Infrastruktur ja auf der Erde. Also das ist ja dann eher Netzinfrastruktur. Und das Problem ist, am Ende des Tages, wir kriegen hier das Problem, weil wir nicht direkt getroffen werden, sondern weil die Satelliten, die wir da oben dringend benötigen, tatsächlich dann beschädigt werden. Das ist eigentlich das große Problem. Und dass wir es ja nicht wieder zurückholen, sondern dass es halt eben da oben bleibt und sich immer weiter anreichert. Ist das das Thema, Sebi?
Im Prinzip. Das ist, ihr kümmert euch ja immer so ein bisschen um das Thema Recycling. Das ist im Orbit etwas ja, schwierig, sage ich jetzt einfach mal. Da
Es
sind wir
zersetzt sich ja nicht,
technologisch.
ne?
Also tatsächlich im Weltall, da geht es tatsächlich um das Thema Vermeiden statt Beseitigen tatsächlich am Ende des Tages. Also dort geht natürlich auch der Trend hin, gerade Elon Musk, du hast es erwähnt mit Starlink. Wir wollen nicht auf die Person eingehen, sondern eher darüber, was er dort
Nein.
oben im All macht. Die Megakonstellation Starlink natürlich, die bringt sehr große Benefits, gerade für entlegene Länder, wenn es darum geht, Internetanbindungen und sowas zu haben.
Ja.
Natürlich findet es auch in anderen Bereichen Anwendung. Ich glaube, das hat in den Nachrichten auch jeder schon mitbekommen. Und wir haben aber auch ganz andere Abhängigkeiten, die wir natürlich im All haben, gerade was unsere Infrastruktur angeht. Und da geht es vor allem um diesen Faktor Zeitmessung. Das sind sozusagen die Satelliten, die wir haben, GPS und Galileo, GLONASS, wie sie nicht alle heißen. Jeder denkt im ersten Moment, ja, der bringt mich von A nach B und ich muss keine Karte mehr lesen. Das ist ein Luxus, den wir heute in der Gesellschaft, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle auch nicht mehr zu wegdenken. Ich bin mir nicht sicher, wie viele der neueren Generation noch in der Lage sind, Karte Kompass zu verwenden. Das ist ein Luxus. Aber das Zeitsignal, das hat eigentlich noch ganz andere Auswirkungen, denn dort hängt heutzutage ganz viel anderes dran. Zum Beispiel unser ganzes Finanzsystem, Banktransaktionen, die brauchen ein hochgenaues Zeitsignal, um das ausführen zu können. Das ist der eine Aspekt. Das heißt, ohne Zeitsignal wird es hier ein bisschen schwer. Und das andere ist auch, wenn wir darüber reden, über unsere eigene Infrastruktur, das ist unser Stromnetz. Tatsächlich wird auch zum Ausgleich von Schwankungen im Stromnetz wird auch hier ein hochpräzises Zeitsignal benötigt. Und wenn dieses Zeitsignal wegfällt, ist das, ich sage jetzt mal, kein gutes Zeichen für unsere Infrastruktur, gerade wenn es um die Energieversorgung geht. Und das geht natürlich noch weiter, gerade mit dem Trend, wenn wir jetzt darüber reden. Wir wissen alle, unser Energienetz hat im Moment so ein bisschen damit zu kämpfen mit den erneuerbaren Energien. Und hier
Ja.
geht es natürlich auch darum, dass ich in der Lage bin, mit Satelliten vorherzusagen, wie viel Sonne werde ich eventuell am nächsten Tag, in den nächsten Stunden haben, wie viel Wind eventuell auch. Das sind alles Messungen, die wir mit Satelliten mehr oder weniger präzise voraussagen können. Aber damit kann man sozusagen ein wenig abschätzen, wie viel Energie kann ich in den nächsten Stunden in unserem Stromnetz erwarten und wie kann ich dann das Stromnetz am Ende steuern, dass es eben keine Überlastung erfährt oder am Ende des Tages, das ist ja immer der Horror, den alle fürchten, wir zu einem Blackout kommen, trotz dessen, dass wir eigentlich genügend Geld, Energie haben, aber letzten Endes unsere Infrastruktur einfach überlastet ist.
Jetzt muss ich doch mal vielleicht noch mal eins vorne ansetzen. Wie kommt es denn überhaupt zu diesem Weltraumschrott? Also sind das kaputte Satelliten? Ist das der Kohl? Also ist das irgendwas, was mal irgendwo rausgeschmissen worden ist? Also wie kommt es dazu überhaupt
Die
eigentlich?
Geräte
Und
haben ja
warum fühlt
das
sich
Ende der Lebensdauer erreicht.
Ja, das ist klar. Aber wenn jetzt, aber ich würde jetzt halt sagen, wenn da oben so ein Satellit rumfliegt und wenn Sebi sagt, dass so ein 1 Zentimeter-Ding und die fliegt, knallen, also ich mache das jetzt mal gerade sehr simpel, Sebi, bitte sieh es mir nach, knallen frontal aufeinander, sind wie eine Handgranate, dann würden die sich ja eigentlich selbst irgendwann aufräumen. Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass diese 1 Zentimeter-Teile, also dass die Satelliten sich gegenseitig zerlegen, aber eben nicht explodieren, sondern dann eben als Teilchen da oben um uns rumkreisen. Also vielleicht kannst du da noch mal was kurz zu sagen, wie es überhaupt dazu kommt.
Da sind wir gerade ein bisschen schnell abgewogen, natürlich. Dann kommen wir mal zurück. Wo kommt das her? Also zum einen ist es so, jede Rakete, also jeden Satelliten, den ich starte, das ist ja eine mehrstufige Rakete. Das hat ein bisschen mit Physik zu tun, damit ich von der Erde wegkomme. Eine der größten Teile, die wir
Echt?
dort oben immer mal wieder finden, ja. Sehr komisch
Das
eigentlich,
versteht
ne?
der Tom nicht so. Das versteht der Tom nicht so ganz. Der hat es nicht so mit Physik. Vielleicht. Entschuldige.
Ja. Ich muss loswerden und abwerfen, damit ich ins All komme. Diese
Ja.
sogenannten Oberstufen, die am Ende eigentlich den tatsächlich den Satelliten dann auch oben aussetzen. Das sind Elemente, die weitestgehend im All manchmal verbleiben. Ganz einfach, weil man sich vor allem in der Vergangenheit nicht darum gekümmert hat, nicht daran gedacht hat, dass solche großen Teile
Okay.
dort oben, je nachdem, in welcher Höhe ich bin, reden wir über mehrere Jahrzehnte. Wenn ich in bestimmte Höhen komme, rede ich über mehrere hundert Jahre. Und dann abhängig davon gibt es auch Höhenbereiche, das ist in unseren Lebensjahren gar nicht auszudrücken, wann die theoretisch wieder zur Erde zurückkommen könnten. Das ist natürlich eine Quelle von Weltraumschrott. Dann in der Tat sind es Satelliten, die einfach ihr End of Life, also ihr Lebensende erreicht haben. Das ist beim Satelliten relativ einfach definiert, wenn ihm nämlich der Sprit ausgeht. Also das ist sozusagen, dann kann ich den nicht mehr steuern, dann ist der für mich sozusagen tot. Da hat man sich in der Vergangenheit
Sorry,
auch.
ganz kurz.
Ja.
Wie lange hat denn so ein Satellit, so ein herkömmlicher Satellit Sprit?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das hängt so ein bisschen davon ab. Einerseits in welches Jahr ich ein wenig gucke. Heutzutage versucht man eigentlich, dass man im erdnahen Orbit mindestens 5 Jahre erreicht. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass Satelliten weitaus länger betrieben werden können. Da geht es tatsächlich auch um das Thema, dass man Manöver nur wirklich dann ausführt, wenn es wirklich notwendig ist. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Das ist gar nicht so einfach, das zu entscheiden. Wenn wir dann zum Beispiel in den geostationären Orbit gucken, das ist dort, wo unsere Fernsehsatelliten zum Beispiel sind. Der Trick ist dort bewegt sich der Satellit genauso schnell, wie die Erde sich um sich selber bewegt. Das ist immer relativ hilfreich, wenn ich mit einer Satellitenschüssel versuche, einen Empfang zu haben. Ansonsten bewegt sich meine Satellitenschüssel hin und her. Das hat sich, glaube ich, noch keiner gesehen. Hier versuche ich eigentlich, da redet man tatsächlich dann weit über 10 Jahre, 15 Jahre, wo man dann tatsächlich auch diesen Satelliten versucht, darauf auszulegen. Natürlich, weil alles, was ich dort hochbringe, das kriege ich so schnell auch nicht mehr runter. Da redet man dann nach End of Life über sogenannte Friedhof-Orbits. Also man versucht, den Satelliten dann aus dem Orbit wegzubringen, der tatsächlich aktiv genutzt werden kann. Und das ist eigentlich, wenn wir über Weltraumschrott reden, jeder stellt sich mal vor, dass das alles ja riesig. Ja, das ist gar nicht so falsch. Dort oben ist viel Platz. Wenn wir in die Bereiche gucken, die für bestimmte Satellitenmissionen interessant sind, dann wird das All dann schon manchmal recht klein, möchte man fast sagen. Genau. Und wo kommen denn Schrottteilchen noch her? Jetzt haben wir tote Satelliten, jetzt haben wir die Oberstufen. Aber es ist natürlich in der Vergangenheit auch passiert, dass man dann, dass es Kollisionen schon gab, also tatsächlich, wo größere Objekte zusammengestoßen sind. Da kann sich jetzt jeder vorstellen, wenn zwei solche größeren Objekte aufeinandertreffen, dann zersplittern die in viele kleine Teilchen. Das macht das Ganze natürlich dann problematischer, weil dann habe ich nicht nur zwei Teilchen, sondern weitaus mehr als 1000 Teilchen, also das, was wir sehen. Dann gab es in der Vergangenheit vor allem nicht Problematiken. Ich möchte sagen, man wollte Macht demonstrieren. Das letzte Ereignis in dieser Version hat man kurz vor dem Ukraine-Krieg wahrnehmen können, als Russland einen alten Satelliten abgeschossen hat. Das war glücklicherweise, möchte ich fast sagen, in einer Höhe, die relativ niedrig war und die Teile verhältnismäßig schnell auch wieder in die Erdatmosphäre eingetreten sind. Es gab aber ein Ereignis, als China im Jahr 2000, und ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, 2009, einen alten Wettersatelliten abgeschossen hat in einer Höhe von 600 Kilometer. Und hier reden wir tatsächlich darüber, dass diese Teilchen mehr als 100 Jahre teilweise im All noch verbleiben. Und alleine dieses Event hat dafür gesorgt, dass wir über 3000 detektierbare Teilchen in diesen Höhen haben. Und das ist leider auch dieser Höhenbereich, so 600 bis 800 Kilometer, wo die meisten der Satelliten aufgrund dessen, was der Satellit eben können soll, dort auch verbringt wird. Und wenn man dort natürlich so eine Schrottwolke erzeugt, dann kann man sich so ungefähr vorstellen, dass es dort oben natürlich sehr unangenehm wird. Aber Weltraumschrott kann auch was ganz Banales sein. Es wurde auch bei der ISS schon eine Werkzeugtasche verloren. Also das gehört auch sozusagen zu Weltraumschrott. Das ist dann eher ein Upsala, möchte ich fast sagen. Und was auch noch ein Thema ist, ist Explosionen als solches. Das liegt so ein bisschen daran, wir haben, wenn Satelliten ums All, genau ums All schweben, um die Erde kreisen, sind sie ja immer mal im Erdschatten, mal von der Sonne angestrahlt. Das heißt, wir haben hohe Temperaturdifferenzen und dann haben teilweise Oberstufen und Satelliten Drucktanks oder auch Batterien. Und wenn diese nicht entladen oder abgelassen werden, kann es da natürlich zur Materialermüdung durch diese hohen Temperaturschwankungen kommen. Und dann kann es auch einfach sein, dass sowas mal innerhalb eines Satelliten oder einer Oberstufe schlicht und ergreifend in die Luft fliegt und dann habe ich eine Explosion und dann habe ich wieder eine Trümmerwolke. Zuletzt passiert letztes Jahr im geostationären Orbit, das war ein Intelsat, ein Kommunikationssatellit, der leider im geostationären Orbit sich selber zerlegt hat. Das sind solche Sachen, die leider passieren, weil man kann auch heute nicht hundertprozentig immer ausschließen, dass die Technik eben auch mal versagt. Man ist dort besser geworden, aber keine Frage. Das ist eine der großen Themen, wenn es um Space Safety und auch Vermeidung von Weltraumschrott geht, dass ich eben sicherstelle, dass sich mein Satellit nicht zufällig mal zerlegt oder ich ihn nicht mehr ansteuern kann. Das ist auch immer ein ganz großes Thema. Das sind solche Events, die uns natürlich, wenn wir sowas beobachten, immer am meisten beschäftigen, wenn wir nur zugucken können. Denn wenn beide Objekte nämlich manövrieren können, dann ist es Fingers crossed, Augen zu und durch. Man hofft das Beste, dass sowas nicht passiert. Und eine andere Sache, das ist dann tatsächlich, wenn wir in operative Weltraumlage geht, das ganz große Thema Ausweichen. Das ist eigentlich das heutige Thema, wenn es um Satellitenbetrieb geht, dass man solche Kollisionen, mögliche Annäherungen, mögliche Kollisionen vorhersagen kann. Dafür muss ich erstmal wissen, wo das Teilchen ist, wo es sein wird. Das hat auch eine gewisse Problematik, weil in die Zukunft gucken, vorhersagen, ist immer mit Unsicherheiten belegt. Und da geht es eigentlich darum, gezielt zu schauen, dass solche Manöver geflogen werden. Das ist in der Vergangenheit leider auch schon mal schiefgegangen, weil man mit ungenauen Daten gearbeitet hat. Iridium Cosmos, das ist ein weiteres Event, was leider dazu beigetragen hat, dass große Teilen von Weltraumschrott entstanden sind, im Kleinteilbereich auch. Und das Ärgerliche im Nachhinein ist hier eigentlich, dass wir davon reden, dass es hier um einen aktiven Satelliten, der Iridium, ging und einem inaktiven russischen Kosmos-Satelliten. Und hätte man damals bessere Daten gehabt, wie diese ganze Situation zu bewerten ist, wäre es vermutlich möglich gewesen, dieses Event eben zu verhindern. War es leider nicht. Und so haben wir ein paar tausend neue Teilchen hinzubekommen. Das sind so im Wesentlichen die Quellen, wo wir heute darüber reden, Weltraumschrott. Unabhängig mal davon, dass wir natürlich sagen müssen, dadurch, dass der Weltraum mittlerweile hoch privatisiert wird, natürlich
Ja.
viele Spieler abseits eben der Staaten mittlerweile ihre Objekte ins All bringen.
Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Julia, sorry. Wolltest du?
Nee, ist schon okay. Nee, ich streib mir die Frage jetzt einfach auf und stell sie dann gleich, lieber Tom.
Okay, so machen wir es. Ich danke
Dränge
dir.
dich ruhig vor. Oh, da krieg
Ich
ich direkt, pass auf,
habe auch
jetzt
noch
krieg
so
ich
viele
direkt
spannende
wieder ein
Fragen.
Schreiben. Ja, aber jetzt krieg ich direkt wieder ein Schreiben. Der Tom hat sich gar nicht vorgedrängelt. Sei mal bitte ein bisschen netter zum Tom. Okay,
Es
gut.
gab schon
Bitte
lange
schön,
nicht mehr,
Tom. Ich
Julia.
freue mich
Das
auf.
gab schon lange nicht
Doch, die kommt ganz
mehr.
sicher wieder. Jetzt, jetzt.
Jetzt aber zum Thema zurück.
Jetzt.
Ich habe ein bisschen recherchiert bei uns und da habe ich schon vor knapp einem Jahr, anderthalb Jahren eine Meldung gesehen, dass Wissenschaftler der United Nations University vor einem Kipppunkt gewarnt haben. Also, dass es ab einer bestimmten Menge an Weltraumschrott aufgrund der Kollisionsgefahr, du hast es eben schon sehr gut beschrieben, einfach dann zu einem Umfang und Ausmaß an Weltraumschrott kommen könnte, dass es einfach nicht mehr umkehrbar ist, also dass wir das Problem nicht mehr handeln können. Wie schlimm ist denn die Situation? Ich sage jetzt mal ganz platt, wie viel Platz haben wir denn noch? Und ist es schon 5 vor 12 oder wo sind wir aktuell?
Ja, ich persönlich würde sagen, in bestimmten Bereichen sind wir nahe 5 vor 12 tatsächlich. Das ist, diese Kipppunkte orientieren sich so ein bisschen dran. Das nennt sich das sogenannte Kessler-Syndrom. Das war ein sehr findiger Wissenschaftler in den USA, der irgendwann mal ein paar Berechnungen angestellt hat und festgestellt hat, wenn die Menge an Teilchen hoch genug ist, dann verselbstständigt sich sozusagen die Problematik der Kollision. Und es führt am Ende eigentlich zu einem Kaskadeneffekt tatsächlich. Also da können wir dann auch nicht mit eingreifen. Das heißt, die Menge an Teilchen ist so hoch, dass die untereinander immer weiter kollidieren. Und dann reden wir tatsächlich darüber, dass aktive Raumfahrt nicht mehr möglich ist. Außer wir springen jetzt, ich bin ein Nerd, in die Zukunft und wir können irgendwelche Energieschilde bauen, die uns dann davor schützen. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr miterleben, wenn überhaupt irgendjemand. Und tatsächlich, es gibt verschiedene Orbitbereiche, wo man sich durchaus in der Wissenschaft schon die Frage stellt, ob wir eigentlich nicht nahe an diesen Kipppunkten sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir vor allem, wenn es um Regulierungen geht, es international hinbekommen, Richtlinien oder auch Gesetze hoffentlich, an die sich alle halten. Das ist auch ein schwieriges Thema tatsächlich im internationalen Kontext, dass wir versuchen, diese Umwelt, möchte ich fast sagen, zu schützen, dass wir sie auch weiterhin nutzen können. Wir haben große Abhängigkeiten und wenn wir ehrlich sind, diese Abhängigkeiten werden eher steigen als sinken. Insofern ist es umso wichtiger, dass wir eben dafür sorgen, dass diese Infrastruktur für uns auch noch nutzbar ist. Denn abgesehen davon, dass wir haben das Thema Infrastrukturschutz, Kommunikation gehabt, aber es geht ja auch weiter. Satelliten werden ja dafür verwendet, um den Klimawandel ein wenig zu beobachten. Das heißt, es werden hier sehr wichtige Daten geliefert. Auch Umweltschutz ist ein Thema. Wenn es darum geht, herauszufinden, wo zum Beispiel, wie weit sich ein Ölteppich ausbreitet bei einer Havarie und solche Geschichten. Diese Daten sind natürlich essentiell im Katastrophenschutz generell, auch Rettungseinsätzen in Erdbebengebieten. Wie komme ich überhaupt noch von A nach B? Also wie bekomme ich meine Rettungskräfte an den richtigen Ort? Und letzten Endes Wettervorhersage, Klimabeobachtung, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Auch Vorhersage, wann trifft mich der Hurricane? Wann trifft mich die Sturmflut und solche Geschichten, damit wir eben in der Lage sind, rechtzeitig zu warnen. Und das sind essentielle Bestandteile, die uns eher häufiger noch treffen werden. Wir sehen die Veränderungen auf der Welt und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir hier genügend Daten haben, um vorbereitet zu werden. Das ist ganz klar, das muss uns bewusst sein. Es geht nicht nur darum, dass ich im Amazonas im Dschungel durch Starlink Internet habe. Das ist ein Luxusgut, auf das kann man vielleicht sogar verzichten. Das ist zwar ganz nett, aber pragmatisch geht es hier darum, zu schauen, wo schicke ich meine Rettungskräfte hin? Waldbrände, das ist auch etwas. Früherkennung von Brutnestern. Das sind alles Teile, wo wir heutzutage sehr froh sind, dass wir durch Satellitendatenaufnahmen schlicht und ergreifend unterstützt werden, weil wir schneller reagieren können. Und das ist ja eher häufiger mittlerweile der Fall als seltener.
Ja, das ist ja tatsächlich auch, wenn man sich jetzt die Kriege der Welt anguckt, da gab es ja auch die Diskussion, man hatte das ja eigentlich schon erkennen können, dass sich ja schon der Russen schon angesammelt haben. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte und um ehrlich zu sein, mir war das gar nie so bewusst. Das muss ich wirklich mal an dieser Stelle hier kundtun. Was mir aber jetzt natürlich auch total klar ist, ist, dass wir natürlich auch ein Interesse daran haben, dass eben dieser Weltraumschrott beseitigt wird, damit unsere Satelliten nicht beschädigt werden. Jetzt muss ich aber mal eine ganz blöde Frage deswegen dann stellen, weil du auch vorhin meintest, Privatisierung. Also jeder macht ja eigentlich da oben so ein bisschen, was er will, würde ich jetzt mal fast sagen. Wer bezahlt dich? Also, weißt du, was ich meine? Also, klar, wir haben Interesse daran, aber am Ende des Tages ist es ja so, dass wir eigentlich den Müll von anderen da oben wegräumen, damit unsere eigene Infrastruktur geschützt wird. Gibt's da, oder wie ist das, Sebastian?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil da kommen wir langsam auch so in die Richtung das Weltraumgesetz in Deutschland.
Ja.
Wer hat eigentlich, ja genau, wer hat eigentlich Verantwortung? Tatsächlich, es ist ja so, wir haben noch keins, das muss man dazu sagen. Glücklicherweise ist es mittlerweile so, dass wir ein abgestimmtes Eckpunktepapier besitzen. Die spannende Frage ist natürlich jetzt, aufgrund der Regierungswechsel und Co., wird das in dieser Form umgesetzt? Meine persönliche Einschätzung, die wird auch tatsächlich bei uns geteilt, ist, hier wird eigentlich nicht mehr erwartet, dass wir irgendein Veto bekommen werden, was die Umsetzung dieses Raumfahrtgesetzes angeht. Und ehrlicherweise, wir können es das uns in Deutschland auch gar nicht mehr leisten. Also wir sind eigentlich Jahre hinterher, tatsächlich hier endlich dieses Weltraumgesetz umzusetzen. Und das hat eigentlich einen relativ pragmatischen Grund auch. Denn aktuell ist es so, wenn eine deutsche Firma einen Satelliten startet und mit diesem Satelliten irgendetwas passiert und dadurch ein Dritter Schaden nimmt, dann ist es im Moment erstmal so, dass internationale Gesetze, so wie das Weltraumgesetz im Allgemeinen, Haftungsübereinkommen, diese Gesetze sind von 1967, 1972. Also wir reden hier nicht davon, dass das irgendwas ist, was gestern beschlossen wurde im internationalen Kontext. Dann ist das so, dass in erster Linie mal die Bundesrepublik Deutschland dafür haftet. Und solange wir national kein Weltraumgesetz haben, kann die Regierung auch nicht an die Industrie herantreten und sagen, sorry, aber du musst jetzt zahlen, weil es gibt keine Regelung. Und das ist eigentlich das ganz große Fatale, was an dieser Stelle herrscht. Einmal, wer trägt die Verantwortung? Ja, das sind wir, die Bundesrepublik. Also am Ende wird das erstmal von unseren Steuergeldern finanziert. Das findet man heutzutage in den aktuellen Diskussionen mit Sicherheit nicht ganz so lustig. Das ist der eine Aspekt natürlich. Zum anderen ist natürlich, es geht auch darum, wie wollen wir unsere Raumfahrtindustrie natürlich fördern und fördern. Ich sag's mal so, jeder Investor braucht Rahmenbedingungen. Das heißt, solange wir in Deutschland nicht klar geregelt haben, was man zu tun und zu lassen hat, wenn man etwas derartiges entwickelt und auch ins All bringt, dann ist das natürlich für einen Investor recht unangenehm, beziehungsweise es wird seine Entscheidung mit Sicherheit nicht zugunsten der Bundesrepublik Deutschland in diese Richtung bringen, weil er sagt, was weiß ich denn, wenn ihr in 2 Jahren sagt, ich muss dies und jenes tun, damit ich überhaupt eine Genehmigung erreiche und das kostet mich jetzt 20% mehr als in irgendeinem anderen Staat, dann wird er sich überlegen, ob er in Deutschland tatsächlich hier investiert. Das heißt, auch die Industrie braucht hier tatsächlich, die braucht Handlungssicherheit. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns endlich dieser Aufgabe widmen, dieses Raumfahrtgesetz umzusetzen. Und letzten Endes ist es auch so, es wird man erwartet, dass für April ungefähr, es wird dann den EU Space Law bzw. EU Space Act geben. Und auch dort sind natürlich Verordnungen festgehalten und letzten Endes sind wir national verpflichtet, die einfach umzusetzen. Das heißt, wir kommen gar nicht drum rum. Letzten Endes hat man hier aus meiner Sicht viel zu lange das Thema vor sich hergeschoben, um hier einfach Nägel mit Köpfen zu machen. Ein großes
Aber müsste man
Problem
nicht,
bei dem,
aber
ja.
Sie entschuldige, dass ich dich und ganz kurz unterbreche, aber müsste man nicht größer denken? Also es ist ja, da oben ist ja viel los und das ist ja nicht nur Deutschland, sondern da sind ja auch ganz, ganz viele andere Länder. Müssten wir nicht eigentlich eine globale, ich sag's jetzt wirklich mal ganz provokant, Herstellerverantwortung einführen?
Ja, es ist ein gutes Thema. Tatsächlich wäre das natürlich die Goldrandlösung, wenn man ehrlich ist, damit man sich international einig wird darüber, was zu tun und zu lassen ist. Es gibt internationale Richtlinien tatsächlich, die natürlich darauf abzielen, vor allem zu schauen, wie wir Weltraumschrott vermeiden vor allem. Also damit wir das dort oben etwas sicherer machen. Dort gibt es verschiedene Regelungen, Vorschläge, wie man das umsetzt, dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass ein Satellit nach seiner Endzeit, nach seiner Lebensendzeit wieder zum Wiedereintritt gebracht wird, in der Erdatmosphäre verglüht oder eben auf einen Friedhofsorbit gebracht wird, dass man seinen Satelliten passiviert, dass eben diese Geschichte nicht passieren kann, dass ein Drucktank explodieren kann. Und dann gibt es natürlich auch noch das, dass man aktiv entfernen kann und möchte. Da gibt es natürlich von der ESA vor allem Aktivitäten, dass man tatsächlich große Objekte, die ein Hochrisiko darstellen, dass man die aktiv wieder versucht zu entfernen. Jetzt ist es nur so, das Weltall ist ja, wenn man so möchte, internationale Gewässer. Und dann ist es schon mal, wenn wir darüber reden, dass man aktiv Müll beseitigt, dann ist das schon mal recht schwierig, weil eigentlich darf man nur seinen eigenen Müll entsorgen. Das ist schon mal ganz schwierig, weil man kann nicht einfach zu einem anderen hinfliegen und seinen Satelliten wegbringen, nur weil man der Meinung ist, dass es jetzt die richtige Entscheidung ist. Hier gibt es tatsächlich international keine Regelungen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn sich hier auf internationaler Bühne man sich darauf einigen würde, dass man diese Problematik Weltraumschrott als ein Gesamtproblem der Menschheit betrachtet und auch gemeinschaftlich eine Rahmenbedingung schafft, dass man gemeinschaftlich dieses Problem tatsächlich angeht. Und das ist natürlich sehr schwierig umzusetzen mit unterschiedlichen Playern auf dieser Welt, weil es natürlich auch immer wieder darum geht, wir haben auch militärische Aktivitäten im All und da wird es ganz schnell ganz schwierig, wenn wir darüber reden, dass Militärs, gerade wenn wir im Geheimsektor unterwegs sind, dass wir dort uns natürlich international verschalten und uns darum kümmern, dass wir nicht miteinander reden. Da gibt es leider die Blöcke, aber auch im normalen operativen Umfeld, gerade auch Ausweichmanöver. Wir haben immer wieder Fälle, wo wir Annäherungen zum Beispiel an chinesische Satelliten haben und da ist es immer. Eigentlich wäre der Konsens auf der Welt zu sagen, man kann miteinander reden, wer weicht jetzt wie aus. Denn wenn beide ausweichen, weichen sie dummerweise eventuell in die gleiche Richtung aus, um das mal so vereinfacht auszudrücken. Das bringt einem dann nichts, weil dann trifft man sich trotzdem, vielleicht nur einfach 1,5 Stunden später. Und dort haben wir mit China relativ oft das Problem, man bekommt keine Antwort. Die registrieren das, die wissen das mit Sicherheit auch selber, die handeln dann vielleicht auch. Bei uns ist dann die Herausforderung, dass wir gezwungen sind herauszufinden, hat er eventuell reagiert, ist er ausgewichen oder nicht. Das macht natürlich die Entscheidungsfindung für uns oder auch für andere generell etwas schwierig dann, weil man braucht einen gewissen Vorlauf. Im All ist es nicht, dass ich 5 Minuten vorher sage, ich biege links ab. Da sagt die Physik leider einfach nein. Man braucht einfach Vorlauf an dieser Stelle. Und in der Tat, natürlich wäre es hier wünschenswert, wenn man eine gesamtheitliche Regelung international finden würde. Und auch entsprechend es schaffen würde, dass hier alle auf einer Ebene kommunizieren, um eben zu schauen, dass wir weiterhin den Weltraum auch nutzen können. Am Ende des Tages ist es die gleiche Diskussion mit Umweltschutz und Klimaneutralität auf der Erde. Also das Thema Weltraumschrott, ich vergleiche es ganz gerne. Das kann die nächste Klimakatastrophe sein, wenn man das so möchte.
Die Zeit ist schon wahnsinnig vorangeschritten. Ich habe aber noch eine Frage an Julia, bestimmt auch. Die Frage nach technischen Möglichkeiten, nach Innovationen, die vielleicht das Problem ein bisschen reduzieren können. Ich habe auch da wieder bei uns im Archiv gefunden, da gibt es eine Idee, da ein Bremssegel an Satelliten zu montieren, damit die dann nach der Nutzungsphase wieder absinken und dann quasi in die Atmosphäre wieder eintreten. Quasi Verbrennung wäre das dann, Müllverbrennung. Ist das eine Möglichkeit oder gibt es da noch andere Ansätze, Ideen?
Ja, also es gibt mittlerweile sehr viele Ansätze, wie man tatsächlich Weltraumschrott aktiv, auch nach der Lebenszeit oder auch schon relativ lange dort oben befindlichen Weltraumschrott entsorgt. Internationale Gewässer, Harpunieren und Netze ist zum Beispiel auch eine Lösung. Also der Fischer lässt grüßen an dieser Stelle. Tatsächlich, es gibt hier unterschiedlichste Möglichkeiten. Das Bremssegel ist eins davon. Da geht es einfach darum, wenn wir uns so, ich sag mal, bis 1000 Kilometer bewegen in der Höhe. Darüber hinaus gibt es auch noch eine gewisse Restatmosphäre, aber das ist eine wesentliche Störung. Das heißt, der atmosphärische Widerstand sorgt am Ende einfach dafür, dass ich schneller wieder in die Erdatmosphäre eintrete. Und da sind solche, ich möchte fast sagen, simplen Varianten, wie ich spanne ein großes Segel auf, natürlich heiß begehrt. Denn die Alternative wäre, es aktiv zu steuern, dass ich mein Triebwerk nutze. Triebwerk verbraucht Treibstoff. Treibstoff sagt aber eigentlich, wie lange ich meinen Satelliten nutzen kann. Das heißt, wenn ich hier eine Möglichkeit habe, ein Segel aufzuspannen, um dort einfach schneller dafür zu sorgen, dass ein Objekt wieder eintritt, das sind natürlich Technologien, die aktuell sehr, sehr, sehr gefragt sind, auch in der Entwicklung, in der Wissenschaft, wo aktiv daran gearbeitet wird. Das ist eine Möglichkeit, wo man vor allem regulatorisch in Gesetzen natürlich dafür sorgen sollte, dass ein Satellitenbetreiber selbstständig am Ende dafür sorgt, dass sein Satellit wieder eintritt. Oder, also wenn wir jetzt hier im erdnahen Orbit darüber sprechen, das wäre die wünschenswerte Lösung. Es gab vor Jahren mal Guidelines, die gesagt haben, es wäre schön, wenn innerhalb von 25 Jahren ein Objekt wieder eintritt nach seiner Lebenszeit. Mittlerweile ist man dort runtergegangen. Die ESA, wenn ich es richtig im Kopf habe, spricht eigentlich eher von 5 Jahren, was wünschenswert wäre tatsächlich. Das ist auch so, weil 25 Jahre ist immer noch relativ lange, wenn es darum geht, dass dieses Objekt potenziell einen Kollisionspartner darstellt. Und dann geht es tatsächlich darum, dass man sich versucht, darum zu kümmern, Altlasten loszuwerden tatsächlich. Und das sind eben große alte Satelliten. Früher sind die etwas größer ausgefallen, vor allem bedingt durch analoge Technik natürlich auch. Man brauchte etwas mehr Platz. Und das sind so Hochrisikoobjekte. Ein prägnantes Beispiel ist hier zum Beispiel der europäische Satellit Envisat. Der ist auf einer Höhe von ein bisschen mehr über 600 Kilometer hoch inkliniert. Also Inklination bedeutet, wie die Umlaufbahn gegenüber der Erdachse gekippt ist, sozusagen. Und das ist so ein VW-Bus, der so ein paar Tonnen wiegt. Und ich habe damals schon zu Zeiten meines Studiums, es gibt ein schönes Programm von der ESA, ein Software-Tool, womit man Kollisionswahrscheinlichkeiten über eine bestimmte Lebenszeit eines Objektes berechnen kann. Und ich bin froh, dass es bisher noch nicht passiert ist, weil rein statistisch betrachtet hätte es dieses Objekt eigentlich schon längst zerlegen sollen in größerem Maßstab. Das wurde mit Sicherheit auch getroffen. Man geht heutzutage davon aus, dass tatsächlich Weltraumschrotteinschläge dafür gesorgt haben, dass wir ihn am Ende nicht mehr steuern konnten. Aber so ein Kleinbus, das ist natürlich ein Horrorszenario eigentlich, was wir uns vorstellen, wenn dieses irgendwann mal fragmentiert. Und hier stellt man sich natürlich die Frage, wie kann ich solche Objekte eigentlich aktiv wieder entfernen? Und dort gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich habe schon gesagt, harpunieren, es mit einem Netz einfangen, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Oder auch, dass man mit einem Satelliten hochfliegt und mit einem Greifarm dieses Objekt fasst und dann entsprechend wieder zur Erde zurückbringt. Das muss man sich überlegen, das ist natürlich alles sehr teuer. Das ist auch ein ganz großes Problem hier an dieser Stelle. Nur auch hier kann man wieder mal ein wenig die Parallele zu der Diskussion, was müssen wir alles machen, um Klimaschutz zu betreiben? Wir kriegen es nicht kostenlos. Und es wird immer den Weg geben. Es rechnet sich vielleicht am Ende auch nicht, wenn man es rein ökonomisch betrachtet. Das Problem ist nur, darum geht es nicht. Es geht darum, können wir am Ende auf der Erde geht's, können wir überhaupt noch hier leben? Im All geht's, können wir das All noch nutzen? Und da sollte man sich die Frage stellen, was ist es am Ende wert? Und wir reden im Privatsektor. Man geht davon aus, dass vor allem weltraumgeschützte Dienste, da reden wir vor allem auch um riesige Wirtschaftsinteressen. Also da steckt auch Geld hinter, wo man richtig Geld verdienen
Ja.
kann. Und deswegen sollte man sich die Frage stellen, ist mal hier und da ein paar hundert Millionen nicht vielleicht sinnvoll eingesetzt, damit wir es auch weiter nutzen können? Da die Diskussion wird man am Ende auch führen müssen und die werden auch geführt tatsächlich.
Also du bleibst nicht arbeitslos, Sebi.
Nein, mit
oder du
Sicherheit
wirst
nicht.
nicht, du bleibst nicht, nicht du, du wirst nicht. Sebi, die
Nein,
Zeit ist
richtig, ich bleibe.
tatsächlich die. Genau, du bleibst nicht arbeitslos wie heute. Denn heute, das müssen wir auch noch mal kurz erwähnen, ist ja ein ganz besonderer Tag, Sebi. Du hast Geburtstag. Du bist heute, warte, lass mich kurz rechnen, du bist 25 geworden.
Ja, zarte 25, ich glaube auch.
Zwar zarte 25. Ich habe mich damit automatisch etwas jünger gemacht, wenn es unser, ne, unser Abstand bleibt ja gleich. Nein, Sebi, wir sind, glaube ich, schon leider, leider, leider am Ende unserer Zeit angekommen. Aber es ist nochmal, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen, dieses Thema. Wir haben das immer so ein bisschen, naja, nebenher bearbeitet im Podcast. Und diese Bedeutung wirklich, wie wichtig das ist, dass wir uns um diese Weltraumschrotte kümmern, dass wir diese Infrastruktur hier auf der Erde nur erhalten können, wir das, wenn wir das da oben sauber halten, hat nochmal gezeigt, wie wichtig das ist. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei uns zu Gast warst. Vor allem, wie gesagt, an deinem Geburtstag. Also meine Frage wäre jetzt eigentlich nur noch, was hast du heute noch vor? Ich hoffe, du feierst anständig. Und ich
Das
hoffe,
anständig.
wir. Nee, nicht?
Ich werde heute Abend noch mit meiner Frau schön essen gehen. An dieser Stelle übrigens
Sehr
liebe
schön.
Grüße noch von mir. Genau. Und
Dankeschön.
ansonsten und ansonsten werde ich, glaube ich, gleich mit meinem haarigen Vierbeiner noch einen schönen Spaziergang durch einen Wald machen, damit der Hund nachher tot ist und nicht mehr
Ausgezeichnet.
seine Energie geladen beim Essen freiläuft, ja. Nein, ansonsten herzlichen Dank auch, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne.
Gerne.
Weil es ist eben
Das ist
wichtig und es wird auch wichtig bleiben, tatsächlich.
auf alle Fälle. Und auch ganz liebe Grüße an Maria an dieser Stelle. Jetzt kann sie es
Ich
sogar
werde
dann hören.
mich ausrichten.
Auch von meiner Seite war wirklich sehr spannend und es war wirklich sehr hilfreich, da mal eine Expertenmeinung dazu zu haben, dass wir das im Umfang auch mal verstehen, das ganze Problem. Und unsere Hörer natürlich auch. Besten Dank.
Sehr gerne.
Dankeschön.